Das Thema der Auftaktbibelarbeit für den Bibelstudienkurs ist ja, wie erwähnt, das Gesetz, heiliges Geschenk. Und ich lese dazu aus 5. Mose 4, die Verse 31 bis 40. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf der Erde geschaffen hat, und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je eine solch große Sache geschehen oder ob dergleichen gehört worden sei. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen, um sich eine Nation mitten aus einer anderen Nation zu holen, durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder und durch Krieg und mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und durch große Schreckenstaten nach allem, was der Herr euer Gott in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat? Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen, und mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört. Und weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um Nationen vor dir zu vertreiben, größer und stärker als du, um dich herzubringen und dir ihr Land als Erbteil zu geben, so wie es heute ist. So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner sonst. Und halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du deine Tage verlängerst in dem Land, das der Herr dein Gott dir für immer gibt. Ich bete. Vater im Himmel, hab Dank für die Bibelstunde heute Abend, für die Zeit, die wir uns nehmen können, um über dich und dein Wort nachzudenken. Danke für dein Wort, das du uns gibst. Danke für die Verheißungen. Und auch vielen Dank für das Gesetz und deine Gebote, dass du uns hast wissen lassen, was gut ist vor dir, was gut ist und zum Segen auch für uns. Danke, dass wir in großer Freiheit uns treffen dürfen, um über dich und dein Wort nachzudenken. Bitten dich für alle, die in Verfolgung stehen und das nicht können. Bitten dich, dass du heute Abend zu uns redest, dass wir dich, dein Wort näher kennenlernen, dass es in uns eindringt, dass du uns Erkenntnis und Verständnis schenkst, dass wir dich näher kennenlernen, im Glauben wachsen und dein Planen, dein Wirken an uns und an deiner ganzen Schöpfung mehr erkennen dürfen. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Amen.
Das Gesetz, so elementar, so schlicht, steht es über unserem Bibelstunden-Studienkurs. Und wenn man ein ganz klein wenig anfängt, darüber nachzudenken, merkt man recht schnell, wie viel ganz unterschiedliche Aspekte da dazu gehören in unserem biblischen Gesamtkontext. Wir entdecken, wie viel Raum dieses Thema allein schon in unserer Bibel einnimmt. Allein ganz äußerlich, wie viel Platz das Gesetz in unserem eigentlichen ursprünglichen Sinn bekommt. Wir entdecken, was für eine große Rolle es spielt im gesamten Alten Testament und dann hinein in unser neutestamentliches Verständnis. Wir erinnern uns nur an die Welt des Hebräerbriefes zum Beispiel. Wir entdecken, wie tief das verquickt ist mit fast allem, was unseren Glauben ausmacht. Verquickt im heilsgeschichtlichen Verstehen der ganzen Zeiten, Abraham, Mose, Jesus, die Gemeindezeit. Wie es verquickt ist mit Jesus selber und seinem Gesetzesverständnis. In wie vielen Texten wir in der Jesuszeit stehen, wo das Gesetz und der Raum des Gesetzes eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir entdecken, das Verständnis vom Evangelium hängt mit dem Verständnis vom Gesetz zusammen. Und natürlich die ganze Frage nach der Ethik, also dem Verhalten. Wie ist das eigentlich? Was halte ich denn noch vom Gesetz? Von welchem Gesetz eigentlich? Und schon fängt das an, gar nicht so einfach zu werden. Und es ist also ein ganz wesentliches, großes biblisches Thema. Und es ist unser Versuch, in den nächsten 4 Bibelstunden Facetten von diesem Thema aufzunehmen. Und wir hoffen, dass wir ein paar große, wesentliche Schlaglichter und Aspekte hinkriegen, die zur Stärkung, zur Klärung dann beitragen. Wenn man vom Gesetz im biblischen Kontext spricht, dann ist das kein kleiner, uniformer Hügel, sondern eher ein Gebirgszug. Und je nachdem, welchen Aspekt ich da wahrnehme, sieht das ganz verschieden aus, was zum Thema das Gesetz zu sagen ist. Und das entdeckten wir ja schon allein in der Formulierung, die wir da so miteinander uns vorgenommen haben. Das sind ja recht unterschiedliche Formulierungen von heiliges Geschenk und verstörende Anordnungen. Das steht ja schon einer gewissen Spannung zueinander. Oder alltägliche Wegweisung und heilsgeschichtliche Bedeutung. Wir merken, da sind ganz große Facetten drin. Und wenn wir heute Abend einsteigen und Überschrift ein heiliges Geschenk, dann entdecken wir natürlich, wir müssen noch ein ganz klein wenig wieder anknüpfen, aber das schadet nicht, an unserem allerersten Bibelstundenstudienkurs. Graue Vorzeit. Wir haben uns mal Gedanken gemacht über Wort Gottes, ganz grundsätzlich über die Offenbarung. Und manche Erinnerungen heute Abend könnte beim einen anderen sein, ah, das habe ich doch schon mal was in der ähnlichen Weise gehört. Das ist natürlich hilfreich. Also heute Abend unterm Stichwort heiliges Geschenk. Wenn wir Gesetz hören, und wir sind nicht mal in der Bibel, sondern wir sind einfach nur jetzt in unserem Verständnis, dann merken wir, bei Gesetz kommt schon bei uns, ohne dass wir im christlichen Glauben an sind, ganz unterschiedliche Dinge an. Es kommt was Positives an. Gesetz steht für Ordnung, für feststehend, für Halt, für Allgemeingültigkeit, für alltagstauglich, allgemeingültig, in der Weise positiv. Es steht aber auch ganz oft bei uns für was Einengendes, Begrenzendes, meine Freiheit Nehmendes. Also schon da, in dem Moment, hat das Gesetz unterschiedliche Nuancen. Und im Christlichen haben wir das nochmal verschärft. Im Christlichen haben wir das verschärft, dass wir ganz oft aus einer christlichen Perspektive die alttestamentliche Welt im Gegensatz sehen zu der neutestamentlichen Welt. Also wir haben eine alttestamentliche Welt, Gesetz, und dann tatsächlich negativ konnotiert. Das ist ja nur Gesetz, fast abwertend, das Gesetz, im Gegensatz zum Neuen Testament, dem Evangelium. Also, dann kommt Jesus, dann wird's hell, und vorher war es Alttestament und war es eher dunkel. Und wir merken, darüber können wir uns auch wirklich austauschen, wie unser Gesetzesverständnis auch mit ganz bestimmten Emotionen verbunden ist, eher so ein bisschen abwertend und dann so, aber wir haben eine gewisse Vorprägung, was unser Gesetzesverständnis angeht. Und vielleicht tut es auch gut, mal zu überlegen, wo kommt das eigentlich her? Und natürlich ist in unserer konfessionellen Prägung, der wir meistens zu Hause sind, im Schwerpunkt zu Hause sind, natürlich das reformatorische Verständnis hilfreich und begrenzend zugleich. Das muss man einfach sagen. Hilfreich im Sinn von der klaren Spiegelung von Gesetz einerseits, Evangelium andererseits, also ein polares Denken, das ist das Hilfreiche. Wir kommen noch dazu, keine Hektik. Aber auf der anderen Seite haben wir dann auch eine Benachteiligung, weil dann wird es schnell natürlich, was das Gesetz betrifft, abwertend verstanden im Sinn von dem positiven Fortschritt des Evangeliums. Und diese Welt, die wollen wir ein ganz klein wenig natürlich ins Visier nehmen und begreifen, was da alles miteinander zusammenhängt. Wie fangen wir an? Wir fangen ganz einfach damit an, dass wir uns noch einmal dieses Wort anschauen, was wir der deutschen Sprache mit das Gesetz einfach so hinsetzen und was unseren Bibeln normalerweise, so unterschiedlich unsere Übersetzungen sind, tatsächlich auftaucht. Dieses Wort, das Gesetz, ist ja vom Hebräischen her das Wort, was die meisten von uns kennen, das Wort von Torah. Und Torah kommt von Yara, und Yara heißt lehren, heißt unterweisen. Und deswegen ist eigentlich, wir merken schon, eine ganz wichtige Vorentscheidung, wie übersetze ich das Wort Torah in unseren deutschen Übersetzungen. Und wir haben nun einfach, das kann man nun bedauern, aber es ist einfach so, wir sind in fast allen unseren Übersetzungen bei der Übersetzung Gesetz gelandet. Woher kam das? Da sind wir in Anführungszeichen gar nicht schuld. Da ist tatsächlich die Septuaginta in Anführungszeichen dran schuld. Also die griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes. Als das jüdische Volk diese hebräische Bibel in die griechische Sprache übersetzt hat und ein Äquivalent für das hebräische Wort Torah gesucht hat, haben sie im Griechischen das Wort Nomos gewählt. Und Nomos ist nun tatsächlich einfach in der Grundüberdeutung das Wort Gesetz. Und als nun diese griechisch übersetztes Altes Testament dann inklusive des Neuen Testamentes in seinem Griechisch, logischerweise auch mit Nomos, ins Lateinische und damit ins Abendländische Sprachkräftige übertragen wurde, wurde aus Torah Nomos logischerweise Lex. Und Lex, da braucht man nun kein Lateinstudium, das ist Gesetz. So, und damit haben Sie die Begründung, warum keiner von uns heute mehr, wie das ursprünglich übersetzt werden müsste, drauf hat, nämlich eigentlich Weisung, sondern wir sprechen alle, wenn wir von Torah reden, in unseren Bibeln von Gesetz. Aber Sie merken, damit haben wir eine Verständnisvorentscheidung getroffen. Und diese Verständnisvorentscheidung, die muss man ein ganz klein wenig sich bewusst machen und es auch inhaltlich revidieren. Wenn bei Torah wir Gesetz hören und es nur einseitig hören im Sinn von beschneidend, freiheitnehmend, negativ, begrenzend, dann merken wir, geraten wir in eine einseitige Spur. Torah meint im eigentlichen schlichten Übersetzungsraum Weisung. Weisung, die vom lebendigen Gott seinem Volk und den Menschen gegeben worden ist. Und allein diese Orientierung hilft uns, mit dem Wort Gesetz und damit dem Wort Torah anders umzugehen. Erste Erkenntnis. Zweite schlichte Erkenntnis zum Anfang ist natürlich, was meint denn dieses Wort Torah, also jetzt Weisung eigentlich? Was umfasst denn die Torah? Und wenn man jetzt ganz schlichte lexikalisch vorgeht und ins Alte Testament hineinschaut, entdeckt man, dass der Begriff Torah auftaucht, bevor es in Anführungszeichen die Torah gab. Also die Torah im engsten Sinn, wir kommen gleich noch drauf, der 10 Gebote. Davor gab es schon das Wort Torah, es wurde schon benutzt, natürlich im Sinn von Weisung, im Sinn von Weisung Gottes. Wer Bibelstellen liebt und will, kann nachschlagen, 2. Mose 12, 49, 2. Mose 13, 19, alles zeitlich vor der Torah, sprich 10 Gebote, wurde schon Torah gegeben, also wurde Weisung gegeben. Am eindrücklichsten vielleicht 2. Mose 16, 4. In 2. Mose 16, 4, da wird dieses Manna eingeführt. Sie erinnern sich, diese Spezialversorgung Gottes für sein wanderndes Wüstenvolk. Und da wurden ganz bestimmte Regeln gegeben, wer, wann, wie dieses Manna einsammeln sollte. Und das war eine Torah. Das war eine Torah, das war eine Weisung. Haltet euch an meine Manna-Torah, würden wir sagen. Also was ich zum Thema Manna euch an Torah, an Weisung gegeben habe. Da gab es die Torah in unserem Verständnis noch gar nicht. Das heißt, der Begriff wurde auch in Anführungszeichen allgemein gebraucht für die Weisung, die vom lebendigen Gott kommt. So, natürlich geraten wir jetzt sofort aber an den Begriff von oder an inhaltliche Füllung von Torah, von Weisung, der bei uns in unserem bibelkundlichen Kopf abgespeichert ist. Und das sind die sogenannten 10 Gebote. Das ist ganz klar. Und mit den 10 Geboten landen wir bei einem außergewöhnlichen Ereignis. Und dieses außergewöhnliche Ereignis in der Geschichte Israels, ein ganz besonderes Ereignis Gottes ist, dass er am Sinai, an diesem Gottesberg, persönlich erschienen ist. Das wird uns wunderbar beschrieben in 2. Mose 19, in den Paralleltexten. Und wenn wir ein ganz klein wenig auf 2. Mose 19 hören, dann spüren wir etwas von dem Besonderen, was an diesen Tagen und diesen Wochen tatsächlich mit dem Volk Israel passiert ist. Am ersten Tag des 3. Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, genau auf den Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie waren ausgezogen von Rephidim, sie kamen in die Wüste Sinai, sie lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten verkündigen, Ihr habt gesehen, was ich mit Ägypten getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und jetzt kommt Tora, jetzt kommt Weisung. Wie soll das geschehen? Sie sollen erfahren, am dritten Tag kam und der Morgen kam, erhob sich ein Donnern, ein Blitzen, eine dichte Wolke auf dem Berg, der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk erschrak, das im Lager war. Mose führt das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm, steig nochmal hinab, verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass sie der Herr nicht zerschmettere. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm, geh hin, steig hinab und komm wieder herauf. Du und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er sie nicht zerschmettere. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm, und dann redete Gott alle diese Worte. Und dann geht's los, dann kommen die 10 Gebote. Und die 10 Gebote sind in diesem innersten Kern Tora. In diesem innersten Kern sind sie Tora. Sie sind Weisung, kann man auch nochmal nachlesen. 2. Mose 24, 12, da wird es nochmal ganz bewusst gesagt. Aber das ganz Wichtige jetzt für uns ist, dass dieses Tora-Verständnis sich nicht nur auf diese 10 Gebote bezieht. Das ist eine Bezeichnung. Wenn man fragt, was ist Tora, wäre eine richtige Antwort, es sind die 10 Gebote. Jetzt aber muss man, kann man, darf man das erweitern. Als Tora wird nicht nur dieser Kern, dieses Fundament, diese 2 Steintafeln bezeichnet, sondern als Tora wird alles bezeichnet, was Mose im Zusammenhang mit dem Sinai-Geschehen geoffenbart bekommen hat. Eine ganze Textfülle. Bibelkundlich kurz checken, ganz viele Texte aus dem 2. Buch Mose, ganz viele Texte aus dem 3. Buch Mose, ganz viele Texte aus dem 5. Buch Mose in der Wiederholung des Gesetzes, im Deuteronomium. Das ist dann im erweiterten Sinn Tora. Alles, was Gott Mose auf dem Berg Sinai gesagt hat. 2. Verständnis. 3. Verständnis, 3. Erweiterung ist, dass wir tatsächlich dann im Verständnis des jüdischen Volkes die ganzen 5 Bücher Mose als Tora bezeichnen. Das ist ja nochmal, wow, nochmal ein riesen, viel größeres Paket. Man muss sich mal die Konsequenz deutlich machen, was dann alles unter der Überschrift Tora, sprich Gesetz, läuft. Das ganze 1. Buch Mose gehört zur Tora, gehört zur Weisung. Also, Schöpfungsgeschichte, Abraham, Isaak, Jakob, Josef ist alles Tora, ist alles Weisung, gehört in diesem Sinn nach jüdischem und auch christlichem Verständnis zur Tora. Merken Sie, jetzt wird es schon viel größer. Wir haben also die 10 Gebote, wir haben alles, was Gott Mose gesagt hat, wir haben die ganzen 5 Bücher Mose sind Tora. Ich denke, viele von uns wissen, dass jetzt im alttestamentlichen hebräischen Denken unser Alttestament dreigeteilt verstanden wird. Und die Dreiteilung bedeutet, es ist die Tora, 5 Bücher Mose, es sind die Propheten und es sind die Schriften. Oder man wird es auch als Psalmen bezeichnet. Diese 3 Bibelteile des Alttestamentes werden so bezeichnet. Und Sie ahnen schon, was die nächste Erweiterung ist. tatsächlich die nächste Erweiterung ist, dass das Wort Torah, pars pro toto, für das gesamte Alte Testament steht. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Erweiterung. Dann entdecken wir, wow, jetzt haben wir natürlich eine Riesentorah. Die Torah geht jetzt von 1. Mose 1 bis Maleachi. Und alle diese Verständnisse haben ihre Berechtigung. 10 Gebote, alles, was Gott Mose gesagt hat, alle 5 Bücher Mose, das gesamte Alte Testament im Verständnis als Torah. Und allein das, merken Sie, das hilft natürlich enorm. Wenn ich jetzt nicht als Heidenchrist höre, Gesetz, und dann denke ich, ja, das ist irgendwelche Kultgesetze im Levitikus, das kriege ich sowieso meinen heidenchristlichen Schädel nicht rein, muss ich auch gar nicht mehr, ist ja alt und wir haben ja Jesus, das Evangelium und verstehst du, was ich meine? Nein, nein, stopp, 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 stopp. Weisung, Torah, 10 Gebote, alles, was Gott gesagt hat an Mose, alle 5 Bücher Mose, das gesamte Alte Testament. Und je nachdem, was Sie jetzt hören, wenn Sie das Wort Gesetz hören, landen Sie richtig oder falsch. Und sehr eng manches Mal. Und deswegen rate ich tatsächlich, dass wir uns antrainieren, wir müssen nicht unsere Bibeln wegwerfen, keine Sorge, aber antrainieren beim Wort Gesetz, eine andere Vokabel uns zu konditionieren. Das ist besser. Nämlich, dass ich sagen, das ist Weisung. Es ist Weisung Gottes. Gott gibt hier Weisung weiter. So, mit diesem Verständnis landen wir nun im Neuen Testament und entdecken jetzt im Neuen Testament etwas Faszinierendes, was für uns Christen absolut wichtig ist, dass nämlich alles, was im Alten Testament steht, im erweiterten Verständnis von 1. Mose 1 bis Maleachi, in der Weise von Jesus genau so für uns als Torah bestätigt wird. Sie können also nicht sagen, das, was in 1. Mose 1 bis Maleachi steht, ist eine Art Vorspiel, Anlauf, ist jüdisches Volk, voll Israel, wertvoll, nett, interessant, aber nein, Jesus hat das gesamte Alte Testament für uns, die Menschen, die an ihn glauben, als Torah, als Weisung Gottes für gültig erklärt. Ganz, ganz wichtig. Matthäus Kapitel 5, Sie wissen das, denke ich, das ist der Einstieg in die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, diese Sätze, die darf man einfach nicht vergessen. Ihr sollt nicht meinen, Matthäus 5, Vers 17 folgende, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, die Torah oder die Propheten aufzulösen. Hier haben wir eine Zweiteilung. Hier wird also das ganze Alte Testament zweigeteilt, nämlich Gesetz und Propheten. Wir haben manchmal eine Dreiteilung, Gesetz, Propheten, Schriften oder Psalmen. Und wir haben manchmal nur einen Begriff für das ganze AT. Hier nimmt Jesus den Zweierbegriff. Gesetz, Propheten steht für das ganze Alte Testament. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das wird noch schärfer. Wahrlich, also dieser Amen, dieser Schwur, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen. Der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Himmel und Erde sind noch da. Das heißt, was gilt? Die Weisung von 1. Mose 1 bis Maleachi. Wer hat das gesagt? Jesus. Ganz, ganz wichtig für unser Verständnis. Ganz, ganz wichtig. Jesus nimmt das Alte Testament als Torah, als Weisung für die neutestamentliche Gemeinde. Ich weiß, es gibt noch 27 Fragen. Aber erst einmal das auf sich wirken lassen, wie Jesus uns den Schatz des Alten Testamentes in unser Glaubensleben hineintransportiert. Ganz wichtig. Und das ist gerade für die österliche Gemeinde von höchster Bedeutung. Mit großer Freude erinnere ich Sie an die berühmten Texte in Lukas 24. Was ist das gut, dass wir diesen Bericht von diesen Emmaus-Jüngern haben? Diese Emmaus-Jünger, die mit Jesus, dem Auferstandenen, unterwegs waren. Und dann bekamen die unterwegs doch ihre Spezialbibelstunde. Jesus hat ihnen eine Bibelstunde geliefert. Der Auferstandene hat ihnen eine Bibelstunde geliefert. Und es gab ja gar kein Neues Testament. Das heißt, woher hat er denn jetzt alles gesagt, was er über Kreuz und Auferstehung und über sich den Messias sagen wollte? Logischerweise aus der Tora. Und tatsächlich, das steht auch da. Er sagt zu ihnen, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten, sprich Tora-AT, geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an, bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift, sprich Tora, sprich AT, von ihm gesagt war. Ein traumhafter Satz. Das heißt, die neutestamentliche, nachösterliche Gemeinde steht in ihrem Schriftzeugnis worauf? Auf 1. Mose bis Maleachi. Und ich darf Sie noch einmal erinnern auch an das, was wir miteinander in den Ostertagen hier bedacht haben. Vielleicht erinnern Sie sich doch noch an unseren Versuch am Ostersonntag, Ihnen das urchristliche Bekenntnis mit einzupläuen, wenn es da heißt, Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Und zweimal eine Ergänzung. Sie wissen es noch? Nach der Schrift. Nach der Schrift. Nach welcher Schrift? Nach der Tora. Also nach den Texten von 1. Mose 1 bis Maleachi. Und plötzlich merken Sie, was ich meine. Wir haben immer ein ganz, ganz eigenartiges, sehr partielles Verständnis von das Gesetz. Jetzt kriegen Sie hier nochmal ein ganz anderes Verstehen, was Ihnen Jesus liefert. Jesus sagt Ihnen, wenn du das Alte Testament aufschlägst, als neutestamentlich Glaubender, stehst du auf dem Boden der Weisung, der Tora. Und die ist von wem? Die ist von Gott. Und damit kommt eine ganz hohe, klare Anerkennung, erstes wichtiges Stichwort heute Abend, Anerkennung bei uns an des Gesetzes, sprich der Tora. Wer, neutestamentliche Gemeinde, erkennen die Tora von 1. Mose 1 bis Maleachi als Weisung Gottes an? Die wird in keiner Weise, in gar keiner Weise abgewertet oder zur Seite geschoben. Sie ist Wort Gottes und sie bleibt Wort Gottes und sie ist uns heilig, denn sie ist heilig, geistlich und gut. Das hat wer gesagt? Der Apostel Paulus. Paulus hat das gesagt im Römerbrief in Kapitel 7. Das Gesetz, die Tora, ist heilig, gerecht und gut. Römer 7, 7, 12. Und das Gesetz, die Tora, ist geistlich. Römer 7, 14. Ganz wichtige Stellen für unser Gesetzes, das heißt für unser Tora-Verständnis. Wir entdecken also, dass nicht nur Jesus die Tora als Gottes Wort uns in unser Leben hineingegeben hat, sondern wir entdecken, damit bin ich jetzt schon bei dem Unterpunkt, dass auch Paulus, das spricht die Apostel, in der Selbstverständlichkeit, die Tora 1. Mose 1 bis Maleachi als Grundlage neutestamentlichen Glaubens genommen haben. Wir kennen miteinander diese wunderschönen Passagen aus dem Römerbrief, wo Paulus das zum Ausdruck bringt, dass die Tora den Glauben, den neutestamentlichen Glauben begründet. Römer 3, Vers 21, nun ist ohne Zutun des Gesetzes, auf das Verständnis kommen wir noch, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Worauf ruht der neutestamentliche Glaube? Auf dem Schriftbeweis der Tora von 1. Mose 1 bis Maleachi. Unser neutestamentlicher Glaube ist schriftmäßig bewiesen durch das Alte Testament. Das vergessen relativ viele, die heute an Jesus Christus glauben. Und deswegen ist es gut, dass man sich daran wieder erinnert, dass Paulus einer wunderschönen Selbstverständlichkeit sagt, ich habe gar keinen anderen Schriftgrund, brauche ich auch nicht, ich habe ja einen. 1. Mose 1 bis Maleachi steht alles drin. Und als er beweisen will, dass Gerechtigkeit allein aufgrund des Glaubens, allein als Geschenk der Gnade, schriftgemäß ist, muss er sich in Anführungszeichen auf das Alte Testament beziehen. Tut es. Römer 4 gibt dir zwei Beispiele. Er ist Rabbiner, er ist top. Es gibt zwei Beispiele. Er muss eines nehmen aus der Tora, also aus dem Gesetzesteil, und ein aus einem anderen Schriftteil, also entweder Propheten oder Schriften oder Psalmen. Das ist üblich, um die Beweisführung breit zu machen. Also nicht nur aus einem Schriftteil, sondern aus zwei Schriftteilen. Aus der Tora nimmt er als Beispiel für die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens aus der Tora Abraham. Ja, hat er recht. Abraham gehört zur Tora. 1. Mose 12, fortfolgende ist Tora, ist Weisung. Und als prophetischen Text, da geht er in den Psalmen und nimmt David. Und da hat er zwei Zeugen für den Glauben allein aufgrund der Gnade. Abraham, Tora-Teil, Schriften, Psalmen, David, alles bewiesen, steht im AT. So ist es. Merken Sie, wie anders das ist und wie schnell wir das manchmal so wegbügeln, wie weit das für uns weg ist und wie gut es ist, dass man sich daran erinnert. Denn es ist keine Nebensächlichkeit, sondern wenn wir es mit dem Alten Testament zu tun haben, ihr Lieben, haben wir es mit unserem Gott zu tun. Mit dem Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, mit dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Inspirator, der Autor der Text des ganzen Alten Testamentes ist. Ganz wichtig für unseren Kopf, ganz wichtig. Bleibt es dabei? Nein, es wird noch besser. Es gibt nicht nur diesen ersten Gedankengang der Anerkennung und keine Abwertung. Es gibt denn die zweite Erkenntnis, dass es jetzt eine Erweiterung des Torahverständnisses gibt. Eine enorme Erweiterung des Torahverständnisses. Denn Jesus ist ja nun aufgetreten und auf der einen Seite gesagt in Matthäus 5, dass alles, was die Tora sagt, das wird bleiben, ganz eindeutig. Und zwar steht ja da dieser wunderbare Satz dabei, dass das so lange bleibt, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht die Tora, nicht die Weisung. Und ich denke, dass fast alle in diesem Raum wissen, mit dem Satz hat er natürlich jetzt eine Öffnung geliefert, die ist unglaublich. Denn er hat gesagt, später, viel später, in Matthäus 24 hat er gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und plötzlich merken wir, was der macht. Merken wir, was der macht. Er sagt, Tora, erster Teil wird nicht vergehen. 1. Mose 1 bis Malachi. Tora, zweiter Teil wird nicht vergehen. Was sind denn die Worte Tora, zweiter Teil? Seine Worte. Und jetzt merken Sie, jetzt kommen tatsächlich, wenn wir es sauber durchdenken, haben wir ein erweitertes Tora-Verständnis. Und das erweiterte Tora-Verständnis sagt in dem Sinn, nicht wir haben zwei Toras, sondern wir haben eine und die geht von wo bis wo. Die geht von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das ist neutestamentlich letztlich Tora. Es ist die eine Weisung. Es ist die eine Weisung. Wow. Jesus hilft uns da ganz enorm, das zu durchdenken, indem er in diesem Kapitel, in Lukas 24, ja noch einmal im Auferstehungstext, noch einmal ein Treffen mit den Jüngern hat. Und bei dem Treffen mit den Jüngern, da sagt er, er sprach zu ihnen, das sind doch meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, wo? Im Gesetz des Mose, in den Propheten, in dem Psalm. Und dann öffnet er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Und dann sprach er zu ihnen, so steht es geschrieben. Ja, wo denn? Im Alten Testament. So steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Dass gepredigt wird in seinem Namen zur Buße, zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Er nimmt uns in dieses erweiterte Schriftverständnis mit hinein und sagt, ihr meine Leute, ihr gründet euch selbstverständlich auf das, was von 1. Mose 1 bis Malachi gesagt ist. Und jetzt gründet ihr euch auf die Worte der Tora, die jetzt kommen durch mich, durch Jesus und durch meine Apostel. Hebräerbrief, Kapitel 1, viele von Ihnen kennen diesen wunderschönen, starken Eingang in den Hebräerbrief, wo der Hebräerbriefautor es so sagt: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, Tora 1, hat er am letzten diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, Tora 2. Im Verständnis des Neuen Testamentes haben wir dann die Schriften des Neuen Testamentes von Matthäus bis Offenbarung unter dieser Überschrift, das ist Tora, das ist Weisung. Und so kriegen Sie ein, in dem Sinn erst einmal ein lineares Schriftverständnis. Also nicht AT-NT, sondern AT-NT, Tora gleich Weisung gleich Worte Gottes. Das ist wichtiger, als vielleicht manch einer von uns denkt. Bleibt es dabei? Nein, es bleibt nicht dabei. Es kommt noch ein drittes hinzu. Es gibt nicht nur eine Anerkennung und eine Erweiterung, sondern ganz klar, es gibt noch eine ganz wesentliche Verdichtung. Und unter Verdichtung möchte ich Sie gerne noch einmal darauf aufmerksam machen, wie der Text in 2. Mose 19 uns begegnet. Ich habe ja jetzt Ihnen gar nichts vorgelesen vom Inhalt der Tora. 10 Gebote, kleinster Teil. Sondern ich habe Ihnen ja nur von den Umständen der Übergabe der Tora erzählt. Und wenn Sie noch einmal die Umstände der Übergabe der Tora auf sich wirken lassen, dann entdecken Sie auch noch Jahrtausende später, dass das, was da uns in 2. Mose 19, parallel 5. Mose im Testament des Mose berichtet wird, dass das gesamte Volk Israel zutiefst bewegendes Ereignis war. Ein zutiefst bewegendes Ereignis. Der lebendige Gott, man kann es nicht fassen. Der lebendige Gott hat tatsächlich mit uns geredet. Das ist unglaublich. Und die Umstände, Sie haben es ja im Kopf oder können es nochmal nachlesen, lassen etwas Doppeltes spüren. Das eine, was gespürt wird, wenn man diese Texte liest, dass man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein, dass der eine wahrhaftige, lebendige Gott so unglaublich nahe kommt. Das ist ja vollkommen singulär. Das gab es davor nicht. Mose sagt, seit Grundlegung der Welt gab es sowas nicht. Nenn mir ein Parallelbeispiel, es gab es einfach nicht. Und in der Weise gibt es auch im ganzen Alten Testament kein Parallelereignis, das diese Dichte, diese Nähe zum Ausdruck bringen würde wie das Sinai-Ereignis. Unglaublich, wie das beschrieben wird. Gott kommt maximal nah. Und redet. Und das Volk auf der einen Seite empfindet es als ein Riesenvorrecht und gleichzeitig treten sie erstaunlicherweise nicht fröhlich einen Schritt näher, sondern gehen eher ein paar Schritte zurück. Warum? Warum? Ja, weil es Gott ist. Weil es Gott ist. Das ist ja nicht irgendwer. Das ist ja kein Smalltalk zwischen zwei Ziegenherden. Oder mal gucken, was im Zelt so losgeht. Und man kuschelt ein bisschen aneinander und taucht die letzten Nachrichten aus. Gott kommt zum Menschen. Und der Mensch sagt auf der einen Seite, vielen Dank. Und auf der anderen Seite sagt er, oh nein. Und schickt wen vor? Mose. Mose. Sie brauchen einen Mittler. Und Gott spricht zu Mose und Mose spricht zum Volk. Es gibt auch Bibelstellen, Galaterbrief, Hebräerbrief, dass noch eine Ebene dazwischen geschaltet ist, die Vermittlung im Engelsdienst, das können wir uns mal außen vor lassen. Aber erst einmal, das ist die Kommunikationskette. Gott, Mose, Mose, Volk. Gott hat geredet. Unglaublich. Gott hat geredet. Und jetzt sie ahnen's. Und im Neuen Testament, wo ist denn da der Sinai? Wo ist der Sinai im Neuen Testament? Jetzt kommt doch Jesus. Und die spannende Frage ist doch, welche Rolle spielt jetzt Jesus? Wenn das alles Torah ist, welche Rolle spielt jetzt Jesus? Und jetzt haben wir im Neuen Testament etwas Wunderschönes. Wir haben zwei Ereignisse, die parallelen Offenbarungscharakter haben wie am Sinai. Ich zeige das so an, weil das eine war ganz unten, das andere war ganz oben. Wir haben ein Ereignis ganz unten, das war die Taufe von Jesus im Jordan und hat Gott gesprochen. Erinnern Sie sich? Da hat Gott gesprochen. Das ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören. Und das nächste Ereignis ganz oben, Matthäus 17, Berg der Verklärung, wieder. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Also wenn ihr jetzt eine Offenbarungsparallele braucht, sagt der Gott vom Sinai, dann müsst ihr wen angucken? Dann müsst ihr meinen Sohn angucken. Da in der Taufe und da im Berg der Verklärung. Durch ihn rede ich. Wer ihn hört, der hört mich. Und gibt es jetzt ein Parallelereignis zum Sinai? Ja, es gibt ein Parallelereignis zum Sinai. Und Sie kennen es alle. Es ist tatsächlich die Bergpredigt. Da steht er doch da, bei dieser Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Da steht er doch da und redet über die Torah. Was war Torah? Torah war Weisung Gottes. Und dann sagt er doch diese eigenartigen Formulierungen. Ich denke, man spürt das nach 2000 Jahren noch, dass man denkt, was ist das denn? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten zum Beispiel. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Zitat aus der Tora. Und dann sagt er, ich aber sage euch. Das ist unglaublich. Was bildet der sich denn ein? Und ich habe damals das zitiert, ich zitiere das gern nochmal. Ich zitiere aus einem Buch von Jakob Neusner. Jakob Neusner ist Rabbiner und hat ein Buch geschrieben, ein Rabbi spricht mit Jesus. Und in diesem Buch stellt er sich vor, was gewesen wäre, wenn er mit dem Bergprediger dort gestanden hätte, während er die Bergpredigt hält. Ja, ich wäre erstaunt gewesen. Da steht also ein Lehrer der Tora, der in seinem eigenen Namen sagt, was die Tora im Namen Gottes verkündet. Was ist denn das für eine Tora? Die Lehren unserer Tora verbessert, ohne die Quelle, und die Quelle ist doch Gott, dieser Lehre zu nennen. Also ich habe nicht so sehr inhaltliche Probleme, sondern mehr Probleme mit dem Überbringer der Botschaft. Der Prophet Mose spricht nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen Gottes. Er sagt, was Gott ihm eingegeben hat. Jesus spricht aber nicht als Weiser, auch nicht als Prophet. Als Mose sich am Berg Sinai in das Volk wendet, beginnt er mit den Worten, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Mose spricht als Gottes Prophet, im Namen Gottes für die Sache Gottes. Wie soll ich aber jetzt auf jenes andere Ich reagieren? Das Ich des Bergpredigers. Das in scharfem Kontrast steht zu dem, was ich gehört habe. Es geht also nicht um die besonderen Lehren Jesu, es geht um die Person Jesu. Nach einiger Zeit würde ich Mut fassen und den Meister ansprechen, ein Stück mit ihm gehen, mich mit ihm unterhalten. Hier beim ersten Zusammentreffen würde ich meine Gedanken noch für mich behalten. Aber schon am allerersten Tag würde deutlich werden, Meister, wie kannst du für dich selbst sprechen und dich nicht auf die Lehre der Tora berufen, die uns Gott am Sinai gegeben hat. Es hat den Einschein, als betrachtetest du dich selbst als Mose oder als über Mose stehend. Die Tora des Mose erwähnt aber nicht, dass außer Mose und anderen Propheten noch ein weiterer uns Unterweisung Tora bringen oder es eine weitere Tora geben soll. So weiß ich nun wirklich nicht, was ich von deinem Anspruch halten soll. Nach den Kriterien der Tora hat Jesus etwas beansprucht, das außer Gott niemandem zusteht. Der Mann hat mehr verstanden als viele christlichen Theologen. Genau das ist es. Gott beansprucht etwas, was außer Gott niemand zusteht, weil er Gott ist. Das Wort, die Tora, wurde Fleisch, sagen wir an Weihnachten. Das Wort Gottes wohnte unter uns. Wir haben im Bergprediger den Torageber. Wir haben im Bergpredigt nicht Mose 2, das ist zu wenig. Wir haben in dem Bergprediger den Toragäber, den, der hinter der Bergpredigt, der hinter der Tora steht, und das der lebendige Gott. Wenn das aber klar ist, ihr Lieben, wenn das für uns Christen klar ist, dann schlägt jetzt noch einmal die Reflexion zurück und sagt, wie haben die damals eigentlich reagiert, als der Toragäber ihnen die Tora gab? Und wie reagieren wir, wenn der Toragäber uns die Tora, die Weisung, das Neue Testament gibt? Nein, wir können uns nicht künstlich in eine Emotionalität reinmanövrieren. Das will ich nicht. Aber in Erinnerung rufen, dass wenn wir verstanden haben, was Schrift ist, dann zeigt sich das auch in der Art, wie wir mit Schrift umgehen. Wer mich liebt, hat nachher Jesus gesagt. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Meine Gottesbeziehung, denkt drüber nach. Meine Gottesbeziehung, meine Glaubensbeziehung ist ganz wesentlich eine Wortbeziehung. Meine Jesus-Beziehung, meine Glaubensbeziehung, meine Gott-Beziehung ist eine Wortbeziehung. Es ist eine Beziehung zur Tora. Ich drücke gegenüber der Tora, dem Wort Gottes, aus. Welchen Respekt ich ihr gebe, gebe ich wem? Dem Toragäber. Ach, deswegen kommt natürlich am Ende das bei raus, dass ich sage, oh mein Gott, wenn das so ist, dann gebührt dir und damit einem Wort höchster Respekt, höchster Respekt, höchste Anerkennung, Ehrfurcht, tiefstes Glück, Freude, ernst nehmen, akzeptieren der Sonderstellung, hochachten der Schrift, all das, wenn ich das verstanden habe, dann begreife ich, warum es ein Psalm 119 gibt, mit 176 Versen Freude, Staunen, Jubel über die Tora. Dann werden wir neben unserem Standard Psalm 23, den wir alle kennen, ganz schnell Psalm 1 dazulernen. Weil da Freude ist am Gesetz, ist an der Tora. Und ich an der Weisung bleibe Tag und Nacht. Und dann gebaut bin, gepflanzt bin, wie ein Baum an den Wasserbächen. Haben wir die drei Dinge zum Gesetz? Gesetz heißt Weisung. Das eine war die Anerkennung. Von AT bis ND. Das zweite ist die Erweiterung, zu begreifen, neutestamentlich, Matthäus bis Offenbarung, ist in dem Verständnis Tora. Und das dritte war die Vertiefung in Christus. Wir haben in Christus den einen Toragäber. Auf den hören wir. Auf den sollt ihr hören, hat der Vater im Himmel gesagt. Und das tun wir. Ich bete. Vater im Himmel, in Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir, dass du uns immer wieder neu hilfst, durch Lehre ins Leben zu kommen und zu begreifen, wie reich dein Wort, die Bibel, für uns ist. Und du weißt auch, wo wir ein verkorkstes, eingeschränktes, nur vorläufiges, sehr begrenztes Verständnis von Gesetz, von Weisung, von Tora haben. Wir wollen da nicht stehen bleiben. Wir wollen das wahrnehmen und sehen, so wie du es uns gelehrt hast. so preisen wir dich an diesem Abend über deiner Weisung, deiner Tora, die du uns gegeben hast, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und wir beten dich an, den Tora-Geber des Alten und des Neuen Testamentes. Und wir wollen es dir neu zusagen, dass wir mit großem Respekt, tiefer Freude, großem Glück uns deinem Wort und damit dir immer und immer wieder annähern. Nichts ist uns so heilig, so wichtig, so bedeutsam als du und deine Worte. Und so beten wir dich an über deiner Tora, du, Jesus Christus, unser Herr. Amen.